Es ist Sonntagabend. Die Jünger von Jesus sitzen in einem Raum in Jerusalem zusammen. Es ist stickig und dunkel. Das bisschen Licht, das die Öllampe spendet, reicht nicht aus, um den Raum wirklich hell zu machen. Doch irgendwie passt das zu ihrer Stimmung. Denn am letzten Freitag ist Jesus bestialisch hingerichtet worden. Dass Jesus wirklich tot ist, das haben sie mit ihren eigenen Augen gesehen. Außerdem hat bisher noch kein Mensch die grausamste Foltermethode der Antike, die Kreuzigung, je überlebt. Warum sollte das jetzt bei Jesus anders sein? Und auch Josef von Arimathäa, der den Leichnam von Jesus genommen hat und in sein Grab gelegt hatte, hat seinen Tod nochmal bestätigt. Jesus hat das nicht überlebt. Er ist mausetot. Und genauso sicher wie die Tatsache, dass Jesus tot ist, so ist auch die Tatsache, dass Jesus nicht auferstanden ist. Obwohl einige Frauen behauptet haben, sie haben Jesus lebendig gesehen. Doch ich schätze mal, das war eine Einbildung von ihnen. Viel wahrscheinlicher ist doch das, dass jemand anders Jesus Leichnam weggenommen hat. Das hat auch Johannes und Petrus so gedacht, als sie in das Grab hineingeschaut haben. Das war nämlich leer. Aber was spielt das eigentlich jetzt noch für eine Rolle, wo Jesu Leichnam ist? Was sollen sie mit diesem Leichnam noch anfangen? Ein toter Jesus nützt ihnen nichts mehr. Und nun sitzen die Jünger in diesem Raum zusammen und es ist der reinste Albtraum. Alle Hoffnungen, die sie auf Jesus gesetzt haben, sind mit ihm beerdigt worden. Sie haben wirklich gedacht, dass mit Jesus der neue König von Israel an die Macht kommt. Und es sah alles so vielversprechend aus. Doch der hinterhältige Anschlag der Pharisäer und der geistlichen Führung von Jerusalem auf Jesus hat alles zunichte gemacht. Und nun ist alles vorbei. Alles ist total sinnlos geworden. Zu dieser maßlosen Enttäuschung und inneren Leere stellt sich bei ihnen noch eine furchtbare Angst ein. Johannes schreibt dazu, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Die Jünger sind nicht nur aus Trauer in diesem Raum zusammen, sondern auch aus Furcht vor dem Hohen Rat haben sich in diesem Raum förmlich verbarrikadiert. Wenn schon die geistlichen Männer nicht vor einem Mord an Jesus zurückschrecken, wieso sollten sie dann vor ihnen Halt machen, den Jüngern? Es ist immer so. Zuerst wird der Anführer beseitigt, danach sind seine Anhänger dran. Dass die Angst der Jünger wirklich berechtigt ist, das können wir später bei Paulus sehen. Vor seiner Bekehrung, bevor er Christ wurde, hatte im Auftrag der geistlichen Führung von Jerusalem die ersten Christen bis aufs Blut verfolgt. Egal, ob es Erwachsene oder Kinder war, sein Ziel war, und er hat das durchgeführt, die Christen auszurotten, zu vernichten. Und deswegen leben die Jünger seit Karfreitag mit der Bedrohung, dass jeden Moment jemand an die Tür klopfen könnte und sie abholen könnte. Die Situation der Jünger ist schrecklich. Sie haben nicht nur keine Hoffnung und Perspektive mehr, sondern sie haben auch noch Todesängste. Und ich glaube, dass es auch in unserem Leben Situationen gibt, in denen wir ähnlich hoffnungslos und voller Angst sein können. Wir verlieren sämtliche Hoffnung, wenn wir zum Beispiel große Pläne gehabt haben. Wenn wir Dinge, unsere ganze Zeit, Geld und Energie darauf investiert haben, dass diese Lebensträume, die wir haben, sich erfüllen. Und dann auf einmal, ganz unerwartet, werden diese Träume zerstört. Es kann sogar sein, dass wir mit Jesus große Pläne hatten. Mit ihm zusammen. Und es hat am Anfang alles so gut gepasst, was wir gemacht haben. Es hat gepasst. Es stimmte einfach. Doch dann auf einmal ist alles zu Ende. Oder wir erleben, wie wir auf der Arbeit Schwierigkeiten bekommen. Kollegen, mit denen wir die ganze Zeit super zusammengearbeitet haben, sprechen uns auf einmal im Beisein des Chefs uns unsere Kompetenz ab. Die Kollegen unterstellen uns, dass wir nicht fähig wären, unseren Job zu machen. Vielleicht ist es auch so, dass wir einen geliebten Menschen von einem Menschen, den wir sehr geliebt haben, verlassen wurden oder dass dieser Mensch gestorben ist. Und dieser Mensch war die wichtigste Person in unserem Leben und jetzt ist er weg. Und wir wissen, er wird nie wiederkommen. Diese und viele andere Situationen können uns jegliche Lebenskraft rauben. Sie ziehen uns den Boden oder den Füßen weg. Wie bei einem Auto, bei dem das Benzin ausgegangen ist, kommen wir nicht mehr vor und noch zurück. Es fehlt uns jeglicher Antrieb und wir haben keine Hoffnung mehr. Es kann aber auch sein, dass wir Angst haben, vielleicht sogar Todesängste. Wir fragen uns, ob wir diese Krankheit, die der Arzt uns gerade diagnostiziert hat, überleben werden. Und obwohl wir schon lange mit Jesus leben, fragen wir uns auf einmal, stimmt das alles, was wir bisher geglaubt haben? Was kommt eigentlich nach dem Tod? Werde ich da auferstehen oder nicht? Gibt es da überhaupt etwas? Es kann auch sein, dass wir uns Sorgen machen, wie es in unserem Alter weitergehen soll. Wenn wir jetzt schon Mühe haben, unseren Alltag zu bewältigen, was wird denn dann in 1, 2 oder 5 Jahren sein? Oder wir denken an den Stress auf unserer Arbeit. Wir arbeiten schon seit Monaten so viel, dass wir nicht wissen, ob wir dieses Tempo noch ein paar Wochen weiter durchstehen können. Es braucht nicht viel, dann rutschen wir so in einen Burnout rein. Vielleicht ist es aber auch die hoffnungslose Situation unserer Ehe, mit unseren Kindern oder Freunden. Wir haben Angst, dass alles auseinanderbrechen könnte. Es gibt in unserem Leben so viele Situationen, die uns jegliche Hoffnung rauben und die uns so Angst einjagen können, dass es uns die Luft zum Atmen nimmt, dass es uns lähmt, in Panik versetzt oder uns nicht mehr schlafen lässt. Und vielleicht können wir ansatzweise verstehen, in welcher Situation diese Jünger jetzt sind. Das ist noch viel extremer. Und dann passiert plötzlich etwas völlig Unerwartetes. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie aus dem Nichts steht plötzlich Jesus leibhaftig vor ihnen. Sie haben ihn nicht gebeten, dass er kommen sollte, weil sie haben gar nicht erwartet, dass sie überhaupt zu ihm beten könnten. Da war er tot. Doch nun ist er da, ohne anzuklopfen. Er steht lebendig vor ihnen. Und die Jünger denken im ersten Moment überhaupt nicht, dass es ihr Meister ist, der da vor ihnen steht. Das haben sie überhaupt nicht auf den Schirm gehabt. Sondern sie denken, das ist irgend so ein Typ, der auf eine mystische Art und Weise durch den verschlossenen Raum hineingekommen ist und jetzt vor ihnen steht. Denen ist das unheimlich. Und dann zeigt Jesus seinen Jüngern seine durchbohrten Hände und die Seite, wo der Spieß der Römer bis tief in seine Lunge reingedrungen ist. Und dann schnallen sie so langsam, das muss Jesus sein. Und je mehr sie begreifen, dass es wirklich Jesus sein muss, desto mehr erfasst sie eine unbändige Freude. Ihnen wird klar, dass weder Tod noch der Teufel den Jesus auslöschen könnten, dass nicht der Tod und nicht der Teufel die Macht über Gott, über Jesus haben, sondern Gott die Macht hat, er allein. Und dann wird ihnen noch etwas klar, nämlich, dass dieses Wunder, das vor ihren Augen gerade passiert, ein Wunder ist, das etwas mit ihnen persönlich zu tun hat. Denn wenn Gott die Macht hat, Jesus von dem Tod zum Leben zurückzubringen, dann hat er auch die Macht, das bei ihnen zu machen. Das ist doch die zentrale Botschaft von Ostern und die gilt auch uns. Wenn wir an Jesus glauben, dann dürfen wir wissen, so hat es Jesus uns ja zugesagt, dass unser Tod nicht das Ende ist, sondern der Anfang eines neuen, eines ewigen und eines unbeschreiblich herrlichen Lebens. Unser Tod verliert dadurch seinen Schrecken, sagt es Paulus auch. Und das Wissen, dass auf uns die Herrlichkeit wartet, das finde ich, das kann auch unsere Einstellung zu unserem jetzigen Leben ziemlich verändern. Denn wenn wir uns bewusst machen, dass wir einmal bei Gott sein werden, in der Herrlichkeit, dass es nichts Schöneres und Besseres gibt, als bei ihm zu sein, dann begreifen wir vielleicht, dass dieses Leben hier auf dieser Erde, das wir haben, nicht alles sein kann. Dass es nicht das Wichtigste ist. Uns wird vielleicht bewusst, dass das, was wir an Zeit und Energie und Geld investieren, dass das aus der Perspektive der Ewigkeit überhaupt keine Bedeutung hat. Was nützt ein tolles Haus, ein großes Auto in der Ewigkeit? Wir können es nicht mitnehmen. Es hat keine Bedeutung. Die Perspektive der Ewigkeit kann uns bewusst machen, dass wir in diesem Leben nicht alles erreichen, nicht alles haben und nicht alles sein müssen, was wir so uns erhoffen oder wünschen und nach dem wir streben. Mit der Auferstehung Jesu eröffnet sich für uns aber noch eine weitere Dimension von Gottes Macht. Und die bezieht sich nicht nur auf die Ewigkeit, sondern auch ganz konkret auf unser jetziges Leben. Denn wir müssen uns bewusst machen, wenn Jesus oder wenn Gott die Macht hat, Jesus aus dem Tod ins Leben zurückzuholen, was hat er dann für eine Kraft oder mit derselben Macht, wie kann er dann in unserem jetzigen Leben wirken? Bei den Jüngern sehen wir ganz deutlich, was da passiert, dadurch, indem sie begreifen, was diese Macht bei ihnen bewirken kann. Und wir sehen, wie sie da schon wirkt. Und das können wir auf unser Leben auch übertragen. Das fängt bei den Jüngern damit an, dass sie sich nach dem Tod von Jesus so den Eindruck haben, jetzt gibt's keinen Gott mehr. Der ist weg, der hat uns verlassen. Wir haben keinen Gott, auf den wir mehr zählen können. Doch dann auf einmal kommt Jesus in ihren abgeschotteten Raum. Und Jesus kommt auch zu uns, auch wenn wir es nicht erwarten und ihn vielleicht schon längst abgeschrieben hat. Für Jesus gibt es keine Hindernisse, es gibt keine Grenzen, die er nicht überwinden kann. Kein Mensch, keine Mächte, nicht einmal der Teufel können ihn daran hindern, dass er zu uns kommt, egal wie unsere Situation ist. Jesus will kommen und er kommt zu uns, so wie er auch zu seinen Jüngern gekommen ist. Und Jesus kommt nicht nur, sondern er kommt in die Mitte von seinen Jüngern auch zu uns. Er stellt sich bei seinen Jüngern nicht an den Rand und betrachtet so aus der Entfernung und guckt sich da an und sagt, mal gucken, wie die sich so jetzt abmühen, meine Jünger. Sondern Jesus ist nicht wie so ein Autogaffer, der nach einem schweren Autounfall völlig emotionslos die Schwerverletzten und die Kranken abfotografiert auf seinem Handy und dann so weiter postet, weil das so ein spannender Actionfilm ist. Sondern Jesus kommt in ihre Mitte und er kommt auch in unsere Mitte. Er sieht nicht nur unsere Not und versteht sie, sondern er mischt sich unter uns und macht dadurch sich selbst zum Teil unserer Not. Er leidet mit uns, als wäre das sein eigenes Leiden. Und dann spricht Jesus seinen Jüngern noch das zu, was er auch uns zuspricht, Friede. Und ich finde, dieses Wort Friede, das hat es in sich. Das ist nicht ein Wort, das Jesus so sagt und das man einfach nur so akustisch mal hören kann. Friede, ja, das ging so ein bisschen, bleibt mal ein bisschen locker, es wird alles gut. Nein, wenn Jesus so etwas sagt, dann hat es auch immer eine Wirkung, eine spürbare Wirkung. Das Wort Gottes sind nicht nur Worte, und das können wir auch in der Bibel sehen. Als Gott die Welt erschaffen hat, da schafft er durch ein einziges Wort, er schafft die Natur, die Pflanzen, die Lebewesen und auch Mensch, uns Menschen. Und auch als Jesus immer gewirkt hat, hat er durch ein einziges Wort, ohne dass er irgendwas gemacht hat, hat er auf einmal Sünden vergeben. Menschen hat er geheilt, Dämonen ausgetrieben, Unwetter beruhigt und sogar Tote zum Leben zurückgeholt. Nur durch Worte, die er gesprochen hat. Und wenn Jesus also sagt, Friede, dann kommt in dem Moment der Friede Gottes in unser Herz hinein und lässt uns völlig ruhig werden. Denn es ist nicht irgendein gesprochenes Wort, sondern Gottes übernatürlicher und erfahrbarer Frieden. Bei den Jüngern können wir das genau sehen, wie dieser Zuspruch ihnen wirkt. Bevor Jesus ihnen den Frieden zuspricht und den Geist einhaucht, das ist das ein kleiner, ängstlicher Haufen, der sich in einem Raum verbarrikadiert. Und nachdem Jesus ihnen den göttlichen Frieden zugesprochen hat, verwandeln sich diese Jünger auf einmal zu Menschen, die selbst nachher ihren Tod nicht fürchten. Ich kenne Momente in meinem Leben, in denen ich voller Angst und Panik war, wirklich. Und ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Doch dann kam plötzlich Jesus mit seinem Frieden in mein Herz und ich konnte eine Wirkung erleben, die kann ich nicht beschreiben. Man kann das nur erleben. Und obwohl ich die Situation um mich herum, die Not nicht verändert hatte, wurde ich auf einmal ganz ruhig. Die innere Lage der Jünger verändert sich schlagartig durch das Wirken von Jesu. Und anstelle völlig lethargisch und hoffnungslos zu sein, bekommen sie wieder Perspektive und sie bekommen Elan. Und anstelle sich von der Todesgefahr bestimmen zu lassen und sich zu verstecken, bekommen sie Mut und gehen wieder raus. Die Auferstehungskraft Gottes hat sie gepackt und sie treibt sie jetzt an. Und das gilt auch uns. Wir kommen in Situationen, da kann es wirklich so drunter und drüber gehen. Ich habe einige Situationen mal so beschrieben vorhin. Aber jeder von euch kennt das. Und dann fühlen wir uns wie der Hase oder die Maus vor der Schlange und wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Und dann zu erleben und sich an Jesus zu klammern und sein Frieden kommt rein. Das heißt nicht, dass sich die Situation ändert. Wir können genauso noch in einer Mobbing-Situation auf unserer Arbeit sein. Wir können Schwierigkeiten haben mit Menschen und anderen. Aber wir werden auf einmal ruhig, weil wir wissen, dass der auferstandene Jesus mit uns geht und in unsere Situation hinein. Dass er uns nicht allein lässt, sondern mit uns ist. Nachdem Jesus ihnen seinen tiefen Frieden geschenkt hat, verschwindet er nicht einfach wieder, sondern er sagt ihnen noch etwas. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie nicht vergebt, dann sind sie nicht vergeben. Was Jesus hier sagt, finde ich total gewaltig. Er sagt zum einen nämlich, dass die Kraft, die Person, die ihn aus dem Tod zum Leben zurückgebracht hat, der Heilige Geist gewesen ist. Und dass er nun diesen Geist, und das ist das Gewaltige, diese Auferstehungskraft überträgt er jetzt auf seine Jünger und überträgt sie auf dich und mich. Er überträgt sie auf uns. Du und ich, wir haben jetzt, wenn wir Jesus haben, diese Kraft. Und Jesus sendet uns mit dieser Kraft, egal wo wir hingehen. Ob wir arbeiten, ob wir spielen, ob wir Besuche machen, ob wir einkaufen, ob wir Unkraut jäten oder was auch immer. Gottes Kraft geht in jeder Situation, in jedem Moment mit uns mit und er wirkt in und durch uns. Und Jesus beschreibt hier an einer Stelle, wie seine Kraft wirkt oder wie wir sie anwenden können. Er sagt, dass wir zum Beispiel anderen Menschen ihre Schuld vergeben können. Wie verrückt ist das denn? Als Jesus einmal eine Frau ihre Sünden vergibt, da bringt das einen Pharisäer, der dabei ist, das total zum Nachdenken. Und der denkt sich, was macht Jesus denn da Verrücktes? Er vergibt der Frau die Sünden. Und dann sagt er, ist Jesus vielleicht nicht doch Gott? Denn wer als nur Gott allein kann die Sünden vergeben, das kann nur Gott. Jesus gibt uns den Heiligen Geist und gibt uns damit das Privileg und die Kraft, dass wir so für ihn wirken können, als würde es Gott selbst machen. Jesus gibt uns den Heiligen Geist, damit wir das Privileg und die Kraft haben, dass wir so für ihn wirken können, als würde er es selbst machen. Ich finde es irrsinnig. Jesus ist durch den Heiligen Geist auferstanden. Damit hat er bewiesen, dass nicht nur er auferstehen wird, sondern dass auch wir nach unserem Tod auferstehen werden. Der Tod ist besiegt. Wir werden durch den Heiligen Geist wieder auferstehen und wir werden Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott genießen können. Aber auch jetzt dürfen wir schon seine Auferstehungskraft erfahren, denn er begegnet uns in unserer Hoffnungslosigkeit und unseren Ängsten. Und er schenkt uns wieder Frieden, er schenkt uns Kraft und Freude und eine neue Perspektive. Sein Geist begleitet uns und er wirkt schon jetzt in und durch uns. Und deswegen ist dieser Ausspruch, den sich Christen seit Jahrhunderten an Ostersonntag zusprechen, so ein fantastischer Zuspruch. Und das wollen wir gemeinsam nochmal tun. Wir dürfen das sagen, uns zurufen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.